Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom HSG Student Podcast. Mein Name ist Sira und zusammen gehen wir auf die Suche nach spannenden Geschichten und Persönlichkeiten von der HSG.
Berge sind ein Markenzeichen für die Schweiz, auf das wir ziemlich stolz sind. Nicht nur Schweizerinnen und Schweizer ziehen es häufig in die Berge, sondern auch der Tourismus boomt. Das Gespräch mit dem heutigen Gast wird folglich besonders spannend, weil er ist Teil von einem Startup, das die Welt der Tourenski gewissermaßen revolutionieren möchte. Herzlich willkommen, Moritz. Schön, bist du da.
Danke, Sira. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
Ich möchte beginnen, wie ich üblicherweise beginne. Bitte stell dich in einem Wort vor.
Ich würde das Wort neugierig nehmen.
Inwiefern?
Ich nehme das Wort neugierig, einfach weil ich sehr gerne mich mit neuen Dingen beschäftigen, ein bisschen recherchieren, neue Themen arbeiten. Ich würde sagen, ich bin sehr breit interessiert, jetzt auch gesellschaftlich oder was Politik angeht oder einfach von meinen Grundinteressen. Und das ist so ein bisschen die, ja, einfach vielleicht auch der Grund, wieso ich beim Startup dabei bin oder in der Politik. Ja, genau, das ist so einfach ein Treiber, etwas von mir. Umtreibt einfach die Neugier von Haus aus sozusagen.
Und dann ist es auch super, wenn man dem tatsächlich nachgeht und auch so vielseitig breit gefächert engagiert ist. Das bist du auf jeden Fall. Wir werden auf die verschiedenen Teile von dem Engagement nochmal zurückkommen im Rahmen von dem Podcast. Ich möchte gerne aber gerade, wie ich auch schon ein bisschen Teaser anteasert habe, mit dem Startup-Bereich, wo dich so ein bisschen umtreibt, beginnen. Und zwar kennen wir alle E-Bikes, das sind einfach so Velos, die noch einen Motor haben, die das Ganze ein bisschen erleichtert, vor allem wenn es einen Anstieg gibt. Du schaffst aber jetzt für ein Startup, wo der Name E-Ski hat.
Genau.
Was steckt da genau dahinter?
Also ich arbeite beim E-Ski zusammen mit dem Stefan. Der ist der Erfinder und Entwickler vom E-Ski-Modul. Und es geht darum, dass wir ein elektrisches Antriebssystem entwickeln fürs Tourenskifahren. Genau wie du es gesagt hast, ist es analog wie zum E-Bike. Du kannst jetzt nicht mehr nur im Sommer mit dem E-Bike schneller oder beziehungsweise nicht nur zwingend schneller, aber mit weniger Kraftaufwand den Berg hochkommen, sondern auch im Winter beim Tourenskifahren. Und das Ziel ist eigentlich, dass wir den Sport inklusiver machen und wir haben viele Leute, die uns anfragen und sagen, ich mag nicht mehr mit meiner Fitness oder ich mag meinen Partner nicht hinein. Aufgrund vom Alter kann ich meine Leidenschaft nicht mehr ausführen und für diese Leute entwickelt mir das Modul.
Das klingt schon mega cool, eben auch so der inklusive Ansatz von dem Ganzen. Du selber fährst ja auch Tourenski. Ich kann mir aber vorstellen, dass vielleicht ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer Tourenski nicht so gut können oder sich mit dem Sport wirklich gar noch nie befasst haben. Könntest du vielleicht gerade mal am Anfang noch kurz erklären, was man genau beim Tourenskifahren macht? Also was umfasst das alles genau? Und wie schwierig ist das überhaupt? Was braucht man dafür?
Ja, sicher. Sehr gern. Im Tourenski hast du eigentlich normale Ski, aber die Bindung ist anders. Bindung ist so, dass die sich hinten aufklappen lässt an den Fersen. Das heisst, du kannst wie die meisten kennen wahrscheinlich Schneeschuhe wandern. Dort löst sich ja auch die Ferse vom Schuh und dann ziehst du den Schuh gegen Führen. Und das Tourenskifahren funktioniert mit dem gleichen Prinzip. Also du hebst die Ferse an und schiebst dann den Skiführer. Für das brauchst du eben die spezielle Bindung. Und was du auch brauchst, sind Fell. Das heisst, du hast eine Art Kunstfell unter deinen Ski, damit du nicht beim Aufsteigen gerade wieder den Berg hineinrutschst.
Also wo einen quasi abbremst, während man dann am Auflaufen ist, oder wie man das
genau,
nennt.
Genau, ja. Also das ist für die Treibung, dass, ja, dass praktisch der Ski, der nicht in Bewegung ist, immer noch am Berg haften bleibt. Und ja, sonst wird es dann wird's schwierig werden. Da merkst du am wenn du irgendwie beim Skifahren ein bisschen auf der Piste einen Höhe hat und du musst aufwackeln, dann müsstest du schon Beine mega links, rechts rausspreizen und mit diesen Fällen kannst du dann gleich geradeaus auflaufen.
Okay.
Ja.
Okay, ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Und dann, wenn man oben ist, nehme ich an, man fährt ja dann wieder runter. ist es dann schwieriger, mit Tourenski runterzufahren? Oder kann man sich so ein bisschen ähnlich vorstellen wie das normale Skifahren? Du merkst, ich selber fahre auch keine Tourenski, sondern nur normale Ski.
Ja, gar kein Problem. Du fährst einfach wieder normal runter. Du kannst die Bindung hinten wieder befestigen. Das heisst, du stehst wie bei einem normalen Ski auf der Bindung. Ist nicht wie beim Telemark-Ski, wo die Bindung hinten offen bleibt. Von dem her ist es genau gleich. Es ist einfach besser, zum Plätze erreichen, wo du sonst nicht hingehen könntest mit den normalen Ski. Darum geht es viel ums Freeriden oder eben in der freien Natur Skifahren, wo jetzt mit der Bergbahn nicht hinkommst.
Mhm. Hast du einen Lieblingsberg?
Lieblingsberg nicht zwingend, aber wir gehen viel auf St. Antonien, weil meine Eltern haben dort ein Häuschen in der Nähe. Also das ist gerade im Brettigau in der Region Davos. Und da ist sehr schneereich und dort hat es zum Beispiel das Kreuz, das nicht so schwierig ist. Oder? Würde jetzt sagen, auch eher abfahrtsorientiert, wie jetzt ein reiner Purist, der sagt, mir geht es darum, ja, meine Leistung voll auszunutzen, sondern mir geht es mehr eigentlich darum, ja, um ein bisschen die Natur sein, zu geniessen. Es ist ruhiger, entspannter, wie beim normalen Skifahren, so zum Abschalten, ist es gut. Und wenn wir nur mal kurz gehen, dann gehen wir noch recht oft auf den Stockberg. Das ist unterhalb von der Schwägalp, also gerade hier in der Region, wo die meisten kennen. Ist auch ein beliebter Berg, weil es auch nicht allzu viele Höhenmeter sind. Und du kannst recht leicht umtrüllen und bist halt schnell dort. So. Also, von dem her, die zwei gehe ich sicher sehr gerne.
Das klingt sehr vielversprechend. Machst du das schon lange? Also wann hast du angefangen mit Tourenskifahren?
Ich habe etwa mit 12 Jahren angefangen. Oder 13, ich weiß es nicht mehr genau. Aber es ist eigentlich von der Familie ausgekommen, also von meinem Vater, ist die Idee gekommen, oder ja, der Antrieb im Prinzip. Und meiner Schwester und mein Vater. Und meine Mutter ist... Fährt eben kein Ski mehr, aber geht immer Schnee schon wandern, darum gibt es sich auch, weil du kannst praktisch zusammen den Berg raufgehen und sie drückt dann vielleicht früher noch um und wir gehen noch weiter und dann treffen wir uns wieder unten und so kannst du eigentlich ganz gut kombinieren, genau.
Das klingt mega cool. Das ist immer eine blöde Frage, aber hast du irgendwie so ein Highlight? Hast du so einen Skitour-Ausflug gehabt, wo du wirklich so ein bisschen in Erinnerung geblieben bist oder irgendein Moment oder so etwas oder nicht spezifisch?
Nicht jetzt so mega, wo ich denke, wow, da ist es gewesen, oder? Aber wenn man jetzt gerade in Bezug zu der Uni zum Beispiel ist mir noch gut geblieben, ja, in einer Lernphase, wo ich ja, vielleicht gestresst gewesen bin oder einfach sehr gefordert. Ich glaube, sogar im Assessment noch gewesen. Und dann habe ich einen Tag gesagt, oder lerne ich nicht. Und dann sind wir Tourenski fahren und dann nachher ist eigentlich wieder mega gut gegangen, oder? Also dann bin ich wieder voll relaxed gewesen, weil ich sozusagen von 100 wieder auf 0 halt ganz entspannte Atmosphäre hatte und bin eigentlich mega runtergefahren und dann habe ich eigentlich wirklich dort dann gemerkt, das hat mir sozusagen gut tun. Und dann habe ich wieder Vollgas geben.
Das ist mega cool. Und vielleicht inspiriert das ja ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer, die selber noch studieren dazu, vielleicht mal Tourenski oder andere Sportarten auf den Bergen auszuprobieren. Vor allem in stressigen Phasen während der Prüfungszeit zum Beispiel. Also kann ich mir gut vorstellen, dass es eine gute Abwechslung ist. Jetzt hast du eben gesagt, bei E-Ski wird ja der Aufstieg unterstützt durch so einen Motor. Bevor wir so ein bisschen auf das Technische eingehen, wir zeigen dann auch noch ein paar Bilder auf die jeweiligen Kanäle, die publiziert werden. Das ist ein bisschen einfach, um sich das vorstellen. Aber wie fühlt sich das denn jetzt an, im Vergleich zu den normalen Tourenski beim Aufstieg, wenn man jetzt eben mit E-Ski noch unterstützt wird? Wie kann man sich das vorstellen?
Das Ziel ist, dass es sich genau gleich anfühlt wie beim normalen Tourenskifahren. Ne? Wir kennen es ja vom E-Bike, dass wenn du den Tritt gibst in die Pedale, dann fängt der Motor an zu arbeiten. Und das Prinzip haben wir auch beim E-Ski. Das heisst, sobald du den Schritt gegen vorne machst, also der Sensor das merkt, dann wird unterstützt. So dass du genau den gleichen Gang gehst, so wie vorher. Das erreichen wir, indem wir keinen Raupenantrieb haben, wie es zum Beispiel bei anderen Produkten gibt, sondern dass wir hinten zwei Motoren haben und vorne zwei Umlenkungen. Und dann ist über Kreuz ist eigentlich ein Zahnriemen gespannt. Und dann, wenn du den Ski gegen vorne schiebst, einen, dann entsteht hinten beim anderen Ski Spannung. Und dann durch die Spannung und deinen Einsatz oder deinen Impuls, den du gibst, gehst du dann vorwärts. Und so soll es wirklich genau gleich sein, wie wenn du einfach mit deinen Ski auflaufst. Und darum kannst du auch weiterhin deine normalen Tourenski verwenden und deine normalen Fälle. Also du musst nicht irgendwie ein anderes Gerät benutzen.
Das kann man also eigentlich wie auf den eigenen Tourenski befestigen?
Genau. Die sind nachrüstbar. Es sind einfach Modul-Adapterplatten, wo du auf deine Ski vorne und hinten machst. Du brauchst auch keine Löcher. Es gibt so spezielle doppelseitige Klebeband von der Industrie. Also nicht die vom Baumarkt, wo man sonst so kennt, sondern kräftigere. Und mit denen heben die Aluminium-Adapterplatten. Und dann klickst du sie. Also. Ja.
Mhm. Okay, das klingt eigentlich noch cool. Aber dann ist es nicht so, dass ich dann auch auf die Ski stehe und dann werde ich aufmanövriert, sondern es braucht doch noch einen gewissen Eigeneinsatz.
Ja, voll. Das ist auch das Ziel, dass es darum geht, Leute zu unterstützen und nicht wie ein Mini-Snowmobil zu haben, wo du einfach draufstehst und den Berg hochrollst und dann hast du überhaupt keine Kontrolle darüber, sondern es geht darum, dass dein Schritt einfach unterstützt wird und du eben, wenn vielleicht hast du auch Verletzungen gehabt oder so und kommst wieder zurück, einfach unterstützt wirst in dem, was du machst, aber nicht, ja.
Dass du das nicht für einen übernehmen?
Nein, ja. Yeah.
Gibt's denn, bei E-Bikes gibt es ja wie so verschiedene Modi. Also ich habe ein E-Bike, da gibt es irgendwie so Basic und da gibt es irgendwo noch Turbo. Habt ihr auch so etwas in der Art oder planen ihr so etwas? Oder wäre es eigentlich effektiv einfach eine Einstellung und die passt sich einem an?
Nein, es ist schon so wie beim E-Bike, dass du deine Geschwindigkeit, die du hast, oder deine Unterstützungsleistung kannst anpassen. Und zwar funktioniert das über eine App, die du auf dem Handy hast. Also du kannst zwischen diesen Modis wählen. Klar, ja, der Akku ist natürlich noch nicht mehr so lang. Der Akku hebt natürlich noch nicht mehr so lang bei einem höheren Modus wie bei einem tiefen gleich wie beim E-Bike. Was aber auch sicher ist, dass die Geschwindigkeit wird begrenzt. Also es geht nachher nicht, dass du mit irgendwie 10 Kilometer den Berg auf Gas pro Stunde. Weil man muss sich so vorstellen, dass beim Tourengehen der normale Tourengeher etwa 3-4 km/h vielleicht hat. Und ja, das wäre dann zu gefährlich. Oder halt auch nicht der Sinn von der Sache, weil oft kann es auch sein, dass ja, dann wird es mit dem Überholen schwierig und Zeug, weil du ja gleich im offenen Gelände bist. Das Zielpublikum ist sicher nicht die Leute, die jetzt zwar mega hoch gehen in die Berge, also hochalpin, schon so etwas eher wie, jetzt, wo ich dir gesagt habe, wie der Stockberg, wo es breiter ist, aber gleich muss man dort ein bisschen aufpassen, oder? Mhm. Man kann nicht, ja, das Ziel nicht, dass man den Berg aufrasst, sondern bist etwa gleich schnell wie der normale Person, einfach mit weniger Leistungsaufwand. Du
ja,
das kommst ein bisschen relaxer an und hast noch mehr Energie, um nachher runterzufahren, was ja sehr wichtig ist.
Mhm. Und es soll ja auch entschleunigend sein. Das heisst, ich sehe jetzt auch, dass das nicht das Ziel ist, dass dann plötzlich alle den Berg aufsprinten. Plus wahrscheinlich ist dann das Risiko, die Kontrolle zu verlieren, viel grösser. Also wenn man plötzlich mit 10 km/h eine ganz steile Strecke aufrast, dann stelle ich mir das auch noch relativ riskant vor. Also leuchtet das eigentlich mega ein, so wie du es auch jetzt erklärt hast. Auch für die anderen, die dann eben keinen Motor haben, dass es dann immer noch natürlich wirkt.
Voll.
Jetzt hast du sogar noch eine App erwähnt und eben auch die Technologie scheint dir schon recht gut fortgeschritten zu sein. Du hast erwähnt, es gibt eben noch den Stefan. Er hat quasi den technischen Teil entwickelt. Oder ist auch da so ein bisschen von der Anfang her dabei. Wie hat denn E-Ski begonnen? Also ich nehme an, es ist noch nicht gerade von Anfang an die Automatik gesehen und genau die Version, wie es jetzt gibt. Aber wie hat das so ein bisschen begonnen? Inwiefern hat es sich bis zum jetzigen Modell entwickelt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das hat schon recht lang her angefangen. Und zwar ist der Stefan von Haus aus Ingenieur, das eigene Ingenieurbüro mit zwei Angestellten. Und dann war es so, dass sein Schwager hat in der Sportindustrie gearbeitet und hat ihm dann eigentlich immer gesagt, nach dem E-Bike kommt etwas mit dem E-Ski, dann baut jemand den E-Ski. Ja, dann hat er ein bisschen angestachelt, eigentlich, dass er der sein sollte, der das macht. Und ja, dann ist das so ein bisschen gegangen über den Winter und irgendwann hat er eigentlich angefangen, ja, düften. Und hat sich verschiedene Konzepte überlegt. Und mir ist eigentlich wichtig gewesen, dass es möglichst schnell am normalen Gang ist. Und du nicht irgendwie eine Raupe hast, die unten durchfährt. Weil da hat es schon bei anderen Patenten gegeben. Also es ist so, dass es schon vorher Patent gegeben hat in dem Bereich. Zum Beispiel Atomic, ein grosser Skihersteller, hat das Patent dort. Dann ist auf die Lösung gekommen eigentlich, hat es patentieren lassen in Europa und ja, hat dann angefangen zu entwickeln. Dann, er kommt von der mechanischen Seite, darum am Anfang ist es wirklich so gewesen, dass du mit einer Taste in der linken Hand und einer Taste in der rechten Hand den einzelnen Schritt immer ausgelöst hast. Das heisst, es war wirklich mechanisch gewesen, durch die Kabel und noch ohne die ganze Elektronik. Dann bin ich dazugekommen, irgendwo zwischen dem, dass es noch Kabel war und am Anfang. Dann haben wir einen Elektronikpartner eigentlich gefunden, der uns unterstützt und jetzt den ganzen Prototyp so umgestaltet hat, dass du kein Kabel mehr hast, sondern den Prototyp über die App steuern kannst. Es ist aber so, dass er aktuell nur im Self-Step-Mode läuft praktisch und noch nicht auf dich genau reagiert oder auf deinen Impuls. Ja, das ist jetzt das, was wir eigentlich als nächstes sagen, dass dort der Impuls, der Ski wirklich auf deinen Impuls reagiert, damit es ein Fluss ist und nicht, ja, weil jetzt ist es noch ein bisschen abstrakt mit dem Schritt gehen, oder du musst mit dem Schritt gehen, es ist wie ein Vorgehen, wie ein grosser Schritt ist, oder? Und das kannst du natürlich nicht machen, weil der Mensch unberechenbar ist, oder? Das, ja, jeder Schritt ist nicht genau gleich lang und gleich schnell und nachher machst du irgendwie eine Pause. Darum, ja, das ist der nächste Schritt, den wir dann angehen.
Das stelle ich mir technisch auch noch relativ komplex vor und generell ist die Materie ja auch nicht ganz einfach. Du studierst aber an der HSG, das heisst, du hast jetzt nicht gerade irgendwie ein technisches Studium im Hintergrund. Was ist denn jetzt deine Rolle bei E-Ski? Wie tut sich dein Verantwortungsbereich ausgestalten?
Ja, voll. Da ist ja so, dass ich nicht von der technischen Seite komme und der Stefan aber überhaupt nicht eigentlich vom Business oder ja, es ist nicht so seine Passion, sondern seine Passion ist erfinden, das Entwickeln, Iterieren vom Mechanischen. Und dann hat er eigentlich jemanden gesucht, der ihn dort unterstützt. Ja, und ist dann eigentlich auf mich zugekommen, weil wir kennen uns aus einem Bekanntenkreis. Er ist eigentlich etwa so alt wie meine Eltern und ich bin etwa so alt wie seine Kinder. Genau, darum kennt mich schon sehr lange und er hat mich dann auch gefragt, ob ich Interesse habe, weil er auch gewusst hat, dass ich Tourski fahre. Und ja, ich habe es mega cool gefunden, oder? Ich war neugierig gewesen, wie ich es angekündigt habe am Anfang. Und habe dann sehr schnell zugesagt und ja, seitdem bin ich dabei.
Das heisst, du tust das Ganze aus einer BWL-Management-Perspektive koordinieren?
Genau, ja.
Okay.
Ich mache alles, was mit Fundraising zu tun hat, Investorenkontakte, Pitch-Bewerbungen, tue ich vorbereiten, Slides mache, aber auch Marktrecherche-Analyse, so wie so Business Development könnte man eigentlich dazu sagen, genau.
Das ist mega spannend. Du hast jetzt gerade Funding angesprochen. Was mir durch den Kopf geht, wenn man irgendwie ein Startup hat, wo eine neue Software hat oder eine Plattform oder zum Beispiel etwas im digitalen Bereich, dann kann man oft, vor allem am Anfang, recht gut auch noch bootstrappen und selber so ein bisschen sich durchfinanzieren, weil es gar nicht so hohe Investitionskosten hat. Wenn es aber um ein wirklich physisches Produkt geht, wie es bei euch ist, kann ich mir vorstellen, dass es recht viel Geld benötigt, um das überhaupt zu entwickeln und zu produzieren. Ist es herausfordernd, da Finanzierung zu finden? Weil es ist ja auch relativ ein Nischenmarkt mit dem Tourenski. Oder wie erlebt ihr das?
Ja, das ist eine mega gute Frage. Es ist auf jeden Fall, also sehe ich auch so, dass es deutlich einfacher ist für eine Software oder auch für einen grösseren Markt natürlich Kapital zu finden. Bis jetzt ist es eigentlich noch ganz gut gegangen. Also auch, weil der Stefan eben sein eigenes Geschäft hat und dann hat er können seine Mitarbeiter auch dafür aufwenden, zu recht kostengünstigen Bedingungen, wenn sie gerade nicht irgendwie einen anderen Auftrag hatten oder haben sie können, praktisch ja, wenn sie irgendwie Stunden übrig hatten oder halt irgendwie so koordinieren, dass es aufgeht. Und jetzt mit dem Partner haben wir auch eine gute Lösung gefunden, dass sie es unterstützen. Aber richtig zum Kapital gewinnen ist es sicher schwieriger. Das erlebt man auch so, weil es natürlich nicht ein Produkt ist, wo jeder etwas damit anfangen kann. Ich brauche irgendwie eine gewisse Affinität zum Skifahren oder eher sogar schon zum Tourenskifahren. Dann ist eben, wie gesagt hast, der Markt auch nicht riesig. Er ist zwar nicht klein, also ich habe das Gefühl, die meisten Leute haben eher das Gefühl, es gibt weniger Tourenskifahrer, wie es gibt. Mhm. Also in der Schweiz sind die letzten Zahlen für die Schweiz sind irgendwie von 2019, aber dort sind es etwa 3,4% von der Bevölkerung. Und das sind dann irgendwie
wirklich
300'000. Und in Österreich sind es nochmal deutlich mehr. Also laut dort im österreichischen Alpenverein sind es irgendwie 600'000. Oder so etwas.
Oh wow.
Darum in der Schweiz sind es jetzt wahrscheinlich auch mehr, weil nach Corona oder durch während Corona hat es einen sehr grossen Boom gegeben. Darum ist es eigentlich gar nicht so ein kleiner Bereich. Aber klar, nicht jeder kann etwas damit anfangen. Und dann ist es auch so, dass nicht jeder wird überhaupt eine Lösung haben, eigentlich ein elektrisches System. Darum, es gibt auf jeden Fall Interessenten. Wir haben aber auch ein kleines Problem, oder? Dass viele Leute, dann ist es eben zu riskant, noch jetzt einzusteigen beispielsweise, oder? Wo das Produkt noch nicht so weit ist, dass es getestet werden kann, oder? Ja, darum, unser Ziel, oder wie wir, gehen eigentlich mehr auf Liebhaber, sage ich mal, so. Eine Methode, die wir zum Beispiel benutzt haben, ist mit LinkedIn Sales Navigator. Ja. Habe ich alle Leute, die irgendwie Business Angel in Deutschland, Schweiz, Österreich sind, gefiltert. Und dann habe ich alle nochmal gefiltert, die irgendetwas mit Ski drin hatten oder mit Schneesport oder ein Hintergrundbild mit irgendwie Alpen oder mit Schnee. Und dann haben wir eigentlich die angeschrieben. Genau, das ist so ein, etwas, was wir gemacht haben, was wahrscheinlich sonst nicht zwingend machen müsstest. Ja, und den Tipp habe ich auch bekommen von einem anderen Startup im Skibereich. Also ich denke, gerade dort im Austausch sein mit anderen Firmen ist sehr wichtig, weil es halt eine Nische ist und so findest du halt irgendwie, die Informationen sind auch nicht ganz so öffentlich zugänglich wie woanders. Was wir sicher aber gut haben, ist so Unterstützung von den Kantonen. Jetzt, wir sind aus dem Thurgau, dort gibt es, wo man schon sagt, viel Angebot, wo einfach generell ist. Also irgendwie für die Entwicklung oder Workshops kann alles sein. Zum Beispiel irgendwie jetzt Pressemitteilung habe ich jetzt zum Beispiel einen Workshop gemacht.
Oh.
Ja, wo es eben darum geht, um wie bekomme ich Aufmerksamkeit oder wie bekommt meine Pressemitteilung mit höherer Chance wirklich in die Presse. Weil klar muss ein bisschen mehr über die Sichtbarkeit ist sicher sehr wichtig. Ja.
Mega cool, da zeigt es auch, dass du breit gefächert bist und eben dich auch so engagierst, weil das sind doch viele verschiedene Themengebiete, in die du dich dann gleichzeitig reindenken musst und auch ja, die Erfahrungen musst sammeln. Also das ist mega beeindruckend. Habt ihr denn irgendwie so ein Alleinstehungsmerkmal? Ich nehme an, es gibt auch gewisse Konkurrenz auf dem Markt. Ich weiss nicht, wie hart umkämpft das der E-Ski-Markt ist. Ich kenne mich noch nicht so aus in diesem Marktgebiet. Aber inwiefern würdest du sagen, sind ihr einzigartig oder hebt ihr euch ab? Durch euren Ansatz?
Voll. Es gibt einen anderen Anbieter, der auch in der Schweiz ist, der ein ähnliches System hat oder auch das Ziel verfolgt, mit das Tourenskifahren zu elektrifizieren. Bei ihnen ist es so, dass Raupe, also du hast zwei Löcher im Ski und dann läuft ein Pfähl oder Raupe unter dem Ski durch und durch da hast du den Antrieb. Dort kannst du eben auch selbst fahren, ohne deine eigene Leistung. Das ist sicher etwas. Und was uns stark von dem abgrenzt, ist eben, dass wir die normale Schnittstelle haben zum Ski. Also du machst deine normale Bewegung. Das ist beim nicht so einerseits auch, weil der Ski viel schwerer ist. Dort ist, glaube ich, ein Ski irgendwie 6,5 Kilo. Und bei uns ist es etwa 3,5 mit dem Modul. Also bei 6,5 kannst du fast nicht mehr den Ski selber anheben und lupfen. Und bei uns ist auch so klar, dass, wie du gesagt hast, man kann es nachrüsten auf die eigenen Ski. Das heisst, ich kann einen schmalen Ski nehmen, ich kann einen breiten Ski nehmen. Ich kann auch, wenn ich zwei Ski habe, und heute ist Sulzig und dann will ich den Ski haben, dann nehme ich den. Also ich kann das Modul auf mehrere Ski machen, auf das, was ich immer haben wollte. Ich kann es auch auf Splitboard machen. Also es geht auch für Snowboarder.
Okay.
Die können es auch verwenden. Also ich weiß nicht, ob Splitboard dir etwas sagt. Das sind im Prinzip ein Snowboard. Es ist aber in der Hälfte ist es durchgeschnitten. Mhm. Und dann kannst du die Snowboardbindung so drüllen, wie wenn es ein Ski wäre. Und dann hast du eigentlich zwei Ski. Und dann oben auf dem Berg klappst du es wieder. Also zusammen. Es ist ein Snowboard, aber auch gleichzeitig ein Ski, oder?
Okay.
Und für das könntest du das jetzt auch verwenden. Also zum Abfahren ist es nur ein Snowboard, zum Auffahren ist es sozusagen ein Ski.
Also das ist ja spannend.
Genau. Was es auch noch gibt, ist eine interessante Alternative oder Konkurrenzprodukt, ist zum Beispiel Exoskelett. Zum Beispiel gibt es jetzt Hypershell Exoskelett. Das ist eben das Exoskelett, was mich unterstützt beim Laufen.
Mhm.
Und klar, da könnte ich auch praktisch dort einsetzbar sein in dem Rahmen. Was anders ist, ist, dass dort nur Muskelgruppe dort zentral entlastet wird. Dort, wo es anliegt. Also da ist jetzt irgendwie beim auf der Hüfte liegt das dann an, soweit ich es weiss. Und dann wird hauptsächlich dort die Muskelgruppe entlastet. Und bei uns sind es halt alle Muskelgruppen, weil du nicht direkt befestigt bist, mhm, an der Entlastung, sondern die an den Füßen hast. Genau.
Okay, ja. Klingt mega gut. Jetzt gibt es aber auch wahrscheinlich kritische Stimmen, die können hervorheben können, dass es vielleicht nicht ganz so zielführend ist, eh mit eh auf den Markt zu gehen. Das würde dann nochmal mehr Leute auf die Berge bringen. Was wiederum könnte, ich bin jetzt extra kritisch, was wiederum könnte ja die Naturschädigen und die Ruhe der Tiere auch beeinträchtigen. Wie reagiert ihr auf die Bedenken, beziehungsweise spürt ihr überhaupt so eine Art von Gegenwind? Oder sagst du, nein, das ist bisher nicht so dominant gewesen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Stimme gibt es sicher. Und ich kann es auch zu einem gewissen Grund nachvollziehen, oder? Wir verfolgen eben darum die gleiche Strategie, wie eigentlich auch der SAC, also der Schweizerische Alpenclub, vorgegeben hat. Oder nicht vorgegeben hat, sondern wer mitteilt hat, findet es eher interessant, weil die natürlich auf die Bewegung, dass es jetzt solche Module gibt im Markt oder die in der Entstehung sind, auch reagiert oder sich dazu geäussert. Und sie haben eben betont, dass sie es sinnvoll finden, wenn es Inklusion der Antreiber ist von dieser Entwicklung, dann finden sie es sinnvoll, aber nicht, wenn es praktisch so ist, wie ich da beschrieben habe. Du kannst einfach auf die Ski steigen und den Berg rauffahren. Es gibt die kritische Stimme auch sonst. Es ist wie eine Abwägung, wie es eigentlich immer machen muss. Die Frage ist jetzt, wenn ich die Ski mit einem elektrischen Antrieb in der freien Natur unterwegs bin, ist es wahrscheinlich gleich so, dass ich immer noch weniger Naturschädigungen wie im Skigebiet, wo Pisten extra für mich präpariert sind, wo Bergbahnen draufstehen, ja, wo eigentlich sehr viel dichter Stress ist. Klar, es verlagert sich. Es ist sicher etwas, wo man beachten muss. Ja, die Nachfrage besteht, oder? Und wir verstehen es auch, oder? Die Leute, die es gleich noch machen wollen. Man müsste es angehen. Man könnte aber sagen, keine Ahnung, zum Beispiel besonders geförderte Gebiete oder so, würde man die nicht zulassen. Was könnte sinnvoll sein, muss man betrachten. Aber es ist ganz klar so, dass der Einschnitt immer noch nicht gross ist in der Natur, weil wir wirklich darauf achten, dass Einerseits, aber du kannst nicht aufrennen wie mit dem Ski. Und es geht auch nicht darum, doppelt so viel Höhenmeter zu machen. Oder, ja, weil immer, sondern es geht darum, dass du die Leistung abrufen kannst, die du normal hättest abrufen können, ohne den Antrieb, wenn du noch fit wärst oder in deinem Gesundheitszustand. Mhm. Genau.
Und schlussendlich kommt es dann auch wieder auf die Individuen drauf ab. Es ist ja wie einfach ein Gadget, das ihr bietet. Und ob mit oder ohne Motor, ist es wieder ja, eine fallabhängige Sache, ob man jetzt da sorgfältig mit der Umgebung umgeht oder dann eben nicht. Aber ich finde die Ausführungen dazu mega gut. Was möchtest du persönlich mit E-Ski erreichen? Also, du hast jetzt so ein bisschen schon über die Zukunft geredet, aber was ist so deine Ambition jetzt, wo du halt dort mitschaffst?
Ja, für mich ist es eigentlich mega eigentlich Wachstum, so ein persönliches Wachstum jetzt vom einfach etwas selber machen oder irgendwie nicht zu lange überlegen, sondern einfach mal ausprobieren, ob es funktioniert. Vielleicht auch amix über den Schatten springen, wo man halt gleich amix hat. Irgendwie, wenn es jetzt geht davon, von 10 Leuten zu präsentieren, wo alle mehr als doppelt so alt sind wie ich und irgendwie Investoren. Ja, dann ist das schon etwas, wo du natürlich nervös bist, aber es geht wie auch ein bisschen weg mit der Zeit, oder? Es wird besser und du merkst, es ändert wie nichts. Ist jetzt natürlich sehr einfach gesagt, aber an sich kannst du nichts verlieren,
ja.
Wie man es so schön sagt. Ohne, wenn du es nicht probierst, wärst du an der gleichen Stelle. Ja, und langfristig ist schon das Ziel, dass, wenn wir es eben schaffen, wo wir davon ausgehen, dass ich dann dabei bleibe und auch den ganzen Aufbau mache vom Unternehmen, also dort mehrere Jahre dabei bleibe. Und ja, eigentlich, weil es mir wirklich Spass macht, das ist etwas, was ich mega gerne mache, das ja dort die intrinsische Motivation, so vom, weil ich es cool finde, was Produkt kann, wie es ist. Und darum ist mein Ziel, dort weiterzumachen und ja, Finanzierung sicherstellen, sozusagen, dass das dann auch klappt.
Mhm. Intrinsische Motivation ist sehr etwas Gutes. Ist etwas, was viele suchen. Und natürlich mega cool, wenn du das auf eine Art auch schon gefunden hast. Ich würde schon sagen, du hast eben gesagt, man kann eigentlich nichts verlieren. Hat sich deine Risikobereitschaft verändert? In der Zeit, wo du jetzt schon bei E-Ski schaffst?
Mit dem Ausprobieren ist es sicher so, dass ich da jetzt, glaub, noch öfters einfach sage, ich probiere es mal aus und mache es jetzt. Vielleicht auch, wenn es jetzt darum geht, irgendwo ist etwas ausgeschrieben oder keine Ahnung, es geht um irgendwo zu bewerben für einen Contest oder für einen Wettbewerb oder jetzt, ja, irgendwie so etwas, wo ich eigentlich denke, oh, ist mega cool, aber vielleicht hätte es mich früher noch zurückgehalten. Weil ich denke auch, aber dann muss ich das machen und dann sind die anderen vielleicht alle viel weiter oder die machen es besser. Oder, weißt, so, dort ist sicher so, wie ich sagen, dass man dort jetzt viel weniger Gedanken macht. Und das macht man auch wie weniger aus, wenn ich jetzt abgelehnt wäre. Also so Fear of Rejection ist sicher kleiner geworden. Da würde ich sagen, habe ich sicher davon recht stark gehabt, weil wie normal ist die musst du irgendwann so ein bisschen abbauen, früher oder später. Jetzt aber Risikobereitschaft, dass ich jetzt immer ins Casino gehe. Das ist jetzt nicht wirklich grösser geworden.
Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber dass die Hemmschwelle einfach mal etwas Neues auszuprobieren geringer wird, ist mega cool. Vor allem, wenn man auch genug Neugierde mitbringt. Weil dann öffnet sich natürlich auch viel mehr Türen durch das. Und eben schlussendlich kann man eigentlich immer nur dazu lernen. Casino jetzt mal ausklammern. Bevor wir zum Ende kommen, es gibt noch einen wichtigen Aspekt von deinem Leben, der über das Startup rausgeht. Und wir haben das am Anfang auch kurz angesprochen. Ich möchte das unbedingt vor allem auch jetzt in der heutigen Zeit aufgreifen. Du engagierst dich nämlich auch noch politisch. Was hat dich grundsätzlich dazu bewegt, dass du gesagt hast, doch, ich möchte meine Stimme aktiver nutzen, als einfach nur abstimmen gehen?
Ja, also es ist so, dass ich schon mega früh interessiert war an der Politik. Ja, ich habe schon eigentlich immer Zeitung gelesen, Nachrichten verfolgt, einfach irgendwie aus Grundinteresse, aus Neugier wahrscheinlich auch wieder, oder einfach mich einfach interessiert, was läuft ab, was geht. Partizipation am politischen System finde ich sicher mega wichtig, einfach aufgrund von dem, man sieht es auch jetzt, dass Demokratie nicht so selbstverständlich ist, wie viele davon ausgehen oder wie man damit rechnet. Ja, man hat einfach eine Chance in der Schweiz, um mega viel zu bewegen oder auch auf mega einfacher Ebene. Man muss ja nicht irgendwie National- oder Ständerat oder Bundesrat werden wollen, aber du kannst mega einfach viel verändern, wenn es dich stört oder Initiativen, sei es auf kantonaler Ebene oder national, ist mega einfach zum Partizipieren. Die Chance habe ich eigentlich nicht liegen lassen, weil es mich eh schon interessiert. Und dann habe ich gedacht, mache eigentlich mit. Und als Junge hast du eh den Vorteil, dass, weil die meisten ein bisschen älter sind, dass sie mega Freude haben, wenn du dich engagierst. Und ja, du kannst auch schnell irgendwie eine Position übernehmen, wenn du das willst. Und ja, es ist nicht so, dass die Eltern irgendwie entscheiden und du hast, kannst nicht mitreden, sondern es ist wirklich mega eigentlich flache Hierarchie. Und ja, da habe ich gemerkt und dann habe ich eigentlich, ja, wollte mitmachen eben. So sind so ein bisschen Interessen, aber auch die wirklich höheren Beweggründe jetzt sozusagen Demokratie stärken, ja, die Wichtigkeit von dieser, ja, und aufrechterhalten gerade jetzt eben. Wo in Zeiten natürlich auch, wo die nicht mehr so selbstverständlich wird in vielen Regionen.
Das ist leider wahr. Du hast gesagt, dass sie oder dass viele aktive PolitikerInnen mega Freude haben, wenn sich junge Leute engagieren. Grundsätzlich würdest du sagen, dass sich die junge Generation, wo wir halt auch dazugehören, ausreichend politisch aktiv ist oder die eigene Stimme nutzt? Oder siehst du da Nachholbedarf?
Ja, ich habe das Gefühl, dass jetzt bei uns, jetzt, wenn man eben von Generation Z redet, habe ich das Gefühl, ist eigentlich der Spalt recht gross zwischen den Leuten, die sich sehr stark engagieren und den Leuten, die überhaupt nicht damit anfangen können, die das Gefühl haben, sie sind irgendwie vernachlässigt vom Staat oder ihre Meinung hat keine Wirkung. Weil eben, wir haben ja eigentlich Fridays for Future ist sehr gross gewesen und auch die Palästina-Proteste sind auch sehr gross gewesen und ich habe das Gefühl, oder wenn ich jetzt zurückblicke, bin ich natürlich nicht dabei gewesen. Weiss nicht, ob sie in den 90er Jahren so grosse Bewegungen gehabt hat oder in den 0er Jahren bei den Millennials. 80er weiss ich und natürlich, weil dort ist grosse Studentenbewegung gewesen, Jugendrevolte. Und 68er und 70er. Darum habe ich das Gefühl, es gibt viele, die sich sehr stark interessieren, aber schon auch viele Leute, die sagen, denen ist es wie recht gleich. Oder sie wollen vielleicht bewusst nicht sich damit beschäftigen, weil es halt ja, auch ein bisschen deprimierend sein kann, auf globaler Ebene zumindest. In der Schweiz, also habe ich das Gefühl, ist es zum Glück nicht ganz so schlimm. Gleich habe ich auch, zum Beispiel, wenn ich jetzt Kollegen höre, die sagen, sie stimmen nicht ab, dann macht es mich schon ein bisschen hässig, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil ich einfach das Gefühl habe, dass das Recht, das du hast, was mega selten ist, also gerade jetzt im direkt demokratischen System, dass du so viele Sachen, die wirklich dich werden beeinflussen, mitbestimmen kannst, dass das mega schade ist, wenn du deine Stimme nicht nutzt für das.
Ja, und schlussendlich, wenn alle würden sagen, ja, mit meiner Stimme bewege ich ja nichts, dann kommen wir auch nicht weiter. Natürlich, ob jetzt eine Stimme mehr oder weniger zu einem Thema herum ist, das macht natürlich noch nicht direkt der Unterschied. Es ist selten so, dass bei einer Entscheidung, dass dann auf eine Stimme ankommt. Aber letzten Endes, wenn alle so denken, dann sieht man ja, was ungefähr die Konsequenz ist. Das ist aber ein wichtiger Aspekt noch angesprochen, aber dass vielleicht Leute sich auch bewusst nicht wollen, mit der Politik befasst, weil auch so viel passiert. Und was ich auch wahrnehme, persönlich oder auch im Umfeld, ist, dass halt dann so die sozialen Medien mir konstant quasi mit auch vielen negativen Berichten zugeflutet werden. Man hört es von allen Seiten, man kann fast nicht entkommen. Und dass dann wie das so ein Coping-Mechanism ist, sich dann eben zurückzuziehen, weil es eben so eine Überflutung und Überforderung ist. Die ganzen Algorithmen haben ja bekanntlich schon auch einen Einfluss auf die Meinungsbildung. Es gibt leider immer mehr Leute, die sich tatsächlich halt über zum Beispiel Instagram oder TikTok eine politische Meinung bildet oder Quellen nicht mehr nachprüfen. Wie siehst du die Thematik? Das ist eine grosse Frage.
Es ist mega riesiges Spektrum mega aktuell, was so die Einflüsse sind. An sich finde ich es nicht mal schlecht, dass sich Leute informieren über Instagram oder TikTok, weil also da gibt es ja auch die normalen inhaltlichen News-Kanäle. Mhm. Und ich habe schon auch Leute in unserem Alltag gesprochen, die gesagt haben, sie verfolgen eigentlich News über da. Zum Beispiel folgen sie keine SRF News dann auf Instagram. Mhm. Und ja, dort sind halt so happyweise praktisch zwischen dem normalen Scrollen hast halt noch ein bisschen News-Content. Von dem ist es nicht schlecht, klar, aber du meinst jetzt sehr die vielleicht irgendwie was mit Deepfakes oder Propaganda-Nachrichten. Ja, sehe ich auch da, dass das mega schwierig ist, vor allem weil halt du im Algorithmus, wenn du dann einmal irgendwie drin bist, kommst du irgendwie schwierig auch nicht raus. Eine Lösung ist halt mega schwierig zum wissen, weil es wie nicht klar gibt. Ich finde jetzt das Verbot von Social Media eigentlich nicht wirklich gut oder fördern, weil es ist oder nicht wirklich zielführend, weil dann auf irgendwie andere Plattformen einfach ausgewichen wird. Ja. Und ja, ist auch immer ein bisschen schwierig, so etwas komplett zu verbieten, einfach gesellschaftlich gesehen. Irgendwie, aber ich finde auch bei KI jetzt, wenn du siehst, dass oft wird irgendwie vielleicht ein Artikel oder so in der Zeitung wird mit KI oder so geschrieben, da finde ich auch nicht wirklich Ziel für oder wert, weil wir haben eh sowieso schon eigentlich die Medienlandschaft, die schrumpft sozusagen. Und dann, wenn die Inhalte noch schlechter werden, wieso, oder dann fragen sich Leute, gut, dann frage ich einfach ChatGPT, was heute passiert ist, wenn ich eh keine Antwort bekomme. Was aber gut ist zum Beispiel, finde ich, wenn wir jetzt sprechen davon, dass in der Schweiz hast du irgendwie vier Landessprachen und dann kannst du zum Beispiel irgendwie Artikel von der Romandie gut übersetzen, wo du sonst einfach gar nicht bekommen würdest, weil halt die Kapazität fehlt, um die zu übersetzen. Und was sicher in dieser Hinsicht gut wäre für jetzt in der Schweiz, um irgendwie nationale Zusammenhalt, dass ein bisschen mehr Gefühl hast, nicht die Schweizer sind für sich und Romans für sich und die Chinesen, sondern ja, es gibt auch eben die gute Seite, wo du einsetzen kannst. Grundsätzlich habe ich jetzt aber, um abschliessend zu sagen, das Gefühl, dass der Einfluss eher negativ ist im Moment. Ist halt auch recht neu noch und es ist schwierig, die grossen Social-Media-Konzerne auch zu regulieren, weil es ja, es ist mega sensibel, heikel, wenn du jetzt irgendwie mit Zensur und anfängst und dann irgendwie, was ist jetzt richtig und was nicht und wo ist die Grenze? Mhm. Ja, darum ist mega spannende Frage und
schwierig zu beantworten. Ja. Aber du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht, finde ich. Und schlussendlich sehen wir, wie sich es entwickelt. Das sind ja Dynamiken, die von unglaublich vielen Faktoren abhängen und wo man sich da auch mit der Zeit muss damit befassen. Ein kritischer Umgang mit Medien ist sicher etwas, was geschärft werden sollte. Dass man eben dann die Möglichkeit besitzt, das, was man sieht, nicht einfach zu akzeptieren, sondern vielleicht selber noch einmal den eigenen Verstand nutzt und darüber nachdenkt, bevor man sich eine Meinung bildet. Aber da könnte man auf jeden Fall noch sehr lange darüber diskutieren. Abschließend würde ich aber trotzdem gerne noch von dir wissen, du bist jetzt in einem Startup sehr aktiv und politisch engagierst du dich auch. Wenn du jetzt, das ist ein bisschen fies, so nebeneinander, aber wenn du dich jetzt müsstest entscheiden, was dir wichtiger ist, wäre es Impact über die Politik oder dann über das Unternehmertum?
Mhm. Ja, wenn du jetzt auch sagst, also Impact, also mein Einfluss sozusagen auf irgendwie Gesellschaft, dann würde ich wahrscheinlich schon Politik sagen, aus dem Grund, weil dort habe ich das Gefühl, mache ich etwas für die Gesellschaft. Beim Unternehmertum kannst du auch zwingend, musst nicht zwingend nichts machen für die Gesellschaft, aber für mich ist es mehr so, dass ich politisches Engagement gut finde für Gesellschaft oder halt fürs allgemeine Wohlbefinden halt bei ihrem Amt einfach wichtig ist. Und beim Startup würde ich eher sagen, mache ich es wirklich nur, einfach weil es mir Spass macht und weil ich Interesse daran habe. Ja, und wie kannst du eigentlich immer noch in dem Sinn, wenn ich jetzt irgendwie mich beim Unternehmen oder Unternehmertum etwas jetzt stört, kann ich, wenn es jetzt irgendwie Steuer werden oder keine Steuer oder was auch immer, Wir können uns auch über Politik ja immer noch eigentlich bewegen oder versuchen zu ändern. Das heisst, du kannst wie das, was dich stört beim Unternehmertum, kannst du dann auch gleich noch bei der Politik ändern. Anders ist eher ein bisschen schwierig, vielleicht mit Lobbying, aber
das
bin ich nicht ganz dabei.
Das rundet die Folge doch wunderbar ab und schlussendlich ist es super, wenn man eben kann das Beste aus verschiedenen Welten kombinieren und dann so auch ja, den eigenen Einfluss kann ausbauen. Also danke vielmals für alle Ausführungen, die du uns heute ja, offenbart hast. Es war mega spannend gewesen. Es hat auch gezeigt, dass Berge eben nicht nur ein Postkartenmotiv sind, sondern eben auch ein Raum für Innovationen. Und dass Tourenski, wenn man eine Leidenschaft hat, zum Beispiel eben für Tourenski, wie es jetzt auch in deinem und im Stefan seinem Fall ist, eine Idee kann entstehen, die eben genau den Mut repräsentiert, dass man einfach mal etwas Neues ausprobiert und eine Innovation in einen Bereich bringt, wo man vielleicht intuitiv gar nicht daran gedacht hätte. Danke vielmals für deine Offenheit und die spannenden Einblicke, Moritz.
Sehr gern, hat mir mega Spass gemacht.
Das freut mich sehr. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, danke vielmals fürs Zuhören. Vielleicht denken ihr beim nächsten Aufstieg ja an die Folge. Bis zum nächsten Mal beim HSG Student Podcast.